Jede Epoche bringt ihre eigene Schulkritik hervor. Aus systematischer Perspektive dreht es sich dabei meist um vier Themenbereiche. Erstens die Frage nach der sogenannten guten Schülerin und den guten Lehrern. Zweitens die Frage nach der Methode, wie sieht guter Unterricht aus? Drittens die Frage nach den Inhalten, was soll in der Schule gelehrt und gelernt werden? Und viertens die Frage nach der Institution Schule, wem gehört sie und wer darf in sie eingreifen? Diese verschiedenen Fragen werden zu verschiedenen Zeiten verschieden beantwortet. Auffallend ist dabei, dass Schule zwar ständig in der Kritik steht, aber nur selten grundsätzlich in Zweifel gezogen wird. Dementsprechend hat es seit der Reformation keine grundlegende Veränderung an der Idee von Schule gegeben. Während andere maßgebliche gesellschaftliche Institutionen wie die Kirche oder das Militär seit langem kritisiert werden, bleibt die Existenz und die Bedeutung der Schule ein unhinterfragbarer Fakt. Schulkritik ist dementsprechend in den meisten Fällen systemimmanente Kritik. Vor allem seit PISA sind sich alle darüber einig, dass Schule verändert werden muss. So wird beispielsweise darüber debattiert, ob das dreigliedrige Schulsystem sinnvoll ist, wie Methodenvielfalt aussehen sollte oder dass sich Deutschland doch ein Beispiel am finnischen Schulsystem nehmen sollte. Aber nach der Abschaffung der Schule schreit niemand. Trotzdem gab es schon immer Stimmen, die radikale Schulkritik stark gemacht haben, auch wenn sie nicht gehört wurden. Drei Richtungen dieser radikalen Schulkritik haben sich historisch aufeinander folgend entwickelt, die wir grob einteilen in eine anarchistische, eine kapitalismuskritische und eine demokratische Schulkritik. Walter Borgius, ein Anarchist der 30er Jahre, versteht Schule als
ein raffiniertes Herrschaftsmittel des Staates, geschaffen, um von Kindesbeinen an alle Staatsangehörigen an Gehorsam zu gewöhnen, ihnen die Suggestion von der Notwendigkeit des Staates in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
Auch wenn dieser Analyse zuzustimmen ist, ist das Menschenbild, das hinter diesem anarchistischen Ansatz steckt, zu hinterfragen. Borgius meint, dass
alle schultechnischen Versuche und Einrichtungen ganz überflüssig wären, wenn man das Kind selbst entscheiden ließe, indem man ihm die Freiheit seines Lebens ließe. Der Instinkt führt es da ganz richtig. Aber das Kind wird nicht gefragt. Die Kinder werden so erzogen, wie die Schulgewalt, der Staat es wünscht. Zu bequemen, leicht regierbaren Untertanen. Nun und nimmer zu dem, was von Natur in ihnen liegt. Zu vollkommeneren, individuellen, glücklichen Menschen.
Hinter der Forderung nach einer schulfreien Lernumgebung für Heranwachsende steckt ein Menschenbild, das von einer freien und guten Natur des Menschen ausgeht, die nur durch Staat und Herrschaft zerstört wird. Vielleicht war das Argument einer feststehenden, guten Natur des Menschen einmal wirkungsmächtig. Wir halten solch eine Vorstellung des Naturmenschen aber für konstruiert und sehen dabei die Gefahr, biologistisch und rassistisch zu argumentieren. Trotzdem rückt mit der anarchistischen Kritik eine wesentliche Vorstellung vom Kind in den Vordergrund, die seitdem in der Schulkritik einen bedeutenden Platz erhält. Sie sprechen dem Kind einen autonomen Willen zu, der unter anderem durch die staatliche Erziehung unterdrückt wird.
Mit dem Nationalsozialismus wurden nicht nur Anarchistinnen, sondern auch die radikale Schulkritik zum Schweigen gebracht. Ab den 60ern wird die Kritik an Schule sehr viel lauter als in den Jahrzehnten zuvor. Im Zentrum der Kritik steht dabei nicht nur der Monopol- und Zwangscharakter von Schule und das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern auch die Funktion der Schule innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems wird angegriffen. Dabei soll die Frage beantwortet werden, in welchem Verhältnis die Schule zur kapitalistischen Ordnung steht. Im engeren Sinn steht die Schule außerhalb des Wirtschaftssystems. Denn in der Schule wird kein Mehrwert im marxischen Sinne produziert. Der Lehrer ist kein Eigentümer von Produktionsmitteln, der die Schülerinnen ausbeutet. Die Schule ist nicht das Privateigentum einer herrschenden Klasse. Und sie ist auch keine Fabrik, in der konkrete Güter hergestellt werden, um diese dann am freien Markt zu verkaufen. Aber, so der Sozialistische Studentenbund SDS Kiel,
die Schule vermittelt Kindern und Jugendlichen Informationen, Fertigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die sie instand setzen, sich später als mehr oder weniger qualifizierte Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt anzubieten.
Die Schule hat somit eine Zulieferungsfunktion für die Wirtschaft. Sie vermittelt den Schülerinnen das ideologische Gerüst, macht sie vertraut mit Idealen wie Leistungsfähigkeit, Akzeptanz von Autorität und Durchsetzungsvermögen. Außerdem verteilt sie durch Noten reale Arbeitsmarktchancen und weist dadurch den Schülern indirekt ihren Platz in der Gesellschaft zu. Im marxischen Vokabular heißt das, dass die Schule den Menschen Grundqualifikationen gibt, um als Produktionsmittel zu erscheinen. Nachdem die Menschen also anhand von Noten in verschiedene Leistungsstufen klassifiziert worden sind, bieten sie sich und ihre Arbeitskraft mit diesen erworbenen Ziffern auf dem freien Markt feil. Entsprechend der Marx'schen Staatstheorie gingen die Schulkritikerinnen der 60er und 70er Jahre davon aus, dass der Staat unter dem Primat der Wirtschaft steht und somit auch die Schule dem Kapital dient.
So notwendig es ist, Schule in ihrer Funktion für das kapitalistische Wirtschaftssystem zu denken, so ungenügend ist es, bei einer ökonomistischen Kritik der Schule stehen zu bleiben. Die Schule ist nicht ausschließlich der Ort, in der eine arbeitswillige Masse herangezüchtet wird. Stattdessen ist sie ein Ort, an dem sich viele verschiedene Herrschaftsverhältnisse produzieren und reproduzieren. Hier werden heteronormative, nationalistische, rassistische und homophobe Standards gesetzt, die unter dem Deckmantel der Allgemeinbildung den Schulstoff ausmachen. Diese Herrschaftsverhältnisse lassen sich nicht alle auf eine ökonomische Kausalität herunterbrechen, sondern haben eigene Wirkungsweisen und eigene Funktionen.
Ein anderer Schwerpunkt der Schulkritik etabliert sich in den 80ern. Dabei geht es um das Demokratiedefizit an Schulen. Die Aktion Humane Schule konstatierte damals:
So haben wir heute in einem demokratischen Staatswesen eine Schule, die die Aufgabe hat, die Jugend zu demokratischen Staatsbürgern zu erziehen, selbst aber nicht hinreichend demokratisch strukturiert ist.
Im Kern läuft eine solche Kritik darauf hinaus, dass Schule weniger bürokratisch sein soll. Auch wenn es dabei verschiedene Strömungen gibt, ist die Basis stets die Forderung, dass die Heranwachsenden das Recht erhalten, das Zusammenleben in der Schule aktiv, gleichberechtigt und demokratisch mitzugestalten. Die Forderung nach demokratischen Schulen finden auch die Kinderrechtsdenker Kretze sehr wichtig.
Eine wichtige Alternative, die wir sehen, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, das sind die demokratischen Schulen. Demokratische Schulen sind Schulen, in denen die Schüler eben selbst entscheiden können, was und wann und wie und mit wem sie lernen und in denen alle Entscheidungen, die halt wirklich die Gemeinschaft betreffen, dann auch gemeinsam getroffen werden. Das heißt, es gibt eine wöchentliche Schulversammlung, in der hat jeder Schüler eine Stimme und jeder Lehrer auch eine Stimme. Und dadurch sind die Schüler potenziell in der Mehrheit und können damit eben selbst entscheiden, wie sie ihren Lernort, ihre Bildungsumgebung gestalten wollen, welche Regeln dort gelten sollen, wie bei Regelverstößen verfahren wird. Das ist sicherlich nicht das einzige Modell, was es gibt, wie Schule funktionieren kann, aber wir denken, dass es ein wichtiges Beispiel ist, das zeigt, dass selbstbestimmtes Lernen möglich ist, dass es auch nicht in Chaos ausarten muss, sondern auch relativ geregelt und zivilisiert und nett und freundlich funktionieren kann.
Der Schwerpunkt der Kretze liegt dabei auf der juristischen Perspektive. Sie setzen sich nicht nur für das Wahlrecht von Kindern ein, sondern auch für die grundsätzliche rechtliche und praktische Gleichberechtigung von Minderjährigen und Erwachsenen.
Also die erste große Aktion, die wir gemacht haben, da ging es um das Thema Wahlrecht für Kinder. Es gab 1995 war das ein 13-Jähriger und ein 16-Jähriger aus unserer Gruppe, die vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und dort eben ihr Recht an allgemeinen Wahlen teilzunehmen einklagen wollten. Wir haben mit einem renommierten Rechtsanwalt da zusammen eine Klageschrift verfasst und das hat halt eine sehr große Medienöffentlichkeit gegeben. Letztendlich wurde das aber aus formalen Gründen abgewiesen, mit der Begründung, die Kläger hätten bereits 1950 klagen müssen, ein Jahr nach Verabschiedung des Gesetzes. Allerdings waren sie damals noch nicht geboren. Und das haben wir dann auch auf verschiedenen anderen Wegen versucht fortzusetzen. Daraufhin haben dann einige Jugendliche versucht, sich in das Wählerverzeichnis eintragen zu lassen für die Bundestagswahl 1998. Und in einem Fall hat dann tatsächlich das Bezirkswahlamt in Berlin-Mitte darauf reagiert und diese Eintragung offiziell verweigert. Und dagegen haben wir dann geklagt, in der Hoffnung, dass wir auf dem Wege doch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes bekommen könnten. Also dann halt nicht gegen das Gesetz als solches, sondern eben gegen das konkrete Verwaltungshandeln. Allerdings ließen sich die Gerichte da so viel Zeit, dass halt die erste Verhandlung vom Verwaltungsgericht erst 2 Wochen vor der Bundestagswahl stattfand. Und wir dann darauf verwiesen wurden, wir könnten ja anschließend die Bundestagswahl anfechten, was wir dann auch getan haben. Allerdings ging das dann auch so aus, dass das wieder ohne große inhaltliche oder juristische Begründung abgebügelt wurde mit dem Verweis, dass es eine Altersgrenze ja schon immer gegeben hat und das allgemein anerkannt sei und im Übrigen der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl eben nicht hundertprozentig verwirklicht werden könne. Warum das nicht gehen soll, wurde allerdings nicht gesagt.
Dass die Klagen kaum auf Erfolg stoßen, ist nicht verwunderlich. Schließlich hat der Staat kein Interesse daran, sein Zugriffsrecht auf die junge Bevölkerung einzuschränken oder die Macht der Eltern über ihre Kinder zu schmälern. Eine Macht, die der repressiven Staatsmacht in vielen Fällen in nichts nachsteht. Die Fixierung auf den juristischen Aspekt von Schulkritik ist deshalb kaum wirkungsmächtig, weil sie sich an den Staat als verändernde Kraft wendet. Dieser Staat ist aber auf den Erhalt der parlamentarischen Demokratie und der kapitalistischen Wirtschaftsform ausgelegt und hat kein Interesse an seiner eigenen Abschaffung. Trotzdem sind Gruppen wie Krätze von großer Wichtigkeit, weil sie den Raum des Denkbaren und Möglichen erweitern und herkömmliche Argumentationsmuster wie den Jugendschutz und die Notwendigkeit von Schule radikal in Frage stellen.
Also die Kategorie Recht wurde ja eigentlich gerade geschaffen, um schwächere Menschen zu schützen, damit eben nicht der Stärkere sich durchsetzt, sondern Konflikte eben auf der Basis des Rechts, wo dann alle gleich sind, verhandelt werden. Insofern sehe ich da gar keinen Widerspruch, dass Kinder halt die gleichen Rechte haben. Es gibt sicherlich Bereiche, wo man Kindern bestimmte Pflichten noch nicht auferlegen sollte. Ob das jetzt so strikt am Alter festgemacht werden muss, ist nochmal eine separate Frage. Aber grundsätzlich geht es uns ja erstmal um so Bereiche wie Grundrechte und Menschenrechte. Und die sind halt zum Beispiel auch nicht an Gegenleistung gebunden. Also niemand muss jetzt bestimmte Pflichten erfüllen, damit er zum Beispiel das Recht auf Leben oder auf freie Meinungsäußerung hat. Eine andere Frage ist es ein bisschen bei Rechten, die so eher in die Kategorie Vertragsrechte gehören, die tatsächlich dann eben auch an eine Gegenleistung gebunden sind. Aber das ist gar nicht so unser Schwerpunkt. An uns geht es wirklich um die Frage von Grundrechten.